Die beiden rheinländischen Jecken, Tünnes und Schäl, haben wieder mal einen über den Durst getrunken. Ein Kölsch folgte dem nächsten. Am Ende verließen sie ziemlich taumelig und bierselig ihre Stammkneipe. Müde wie sie waren, wollten sie eine Abkürzung nehmen. Sie kletterten also über die verschlossene Tür des Friedhofes und suchten ihren Weg schnurgerade über den Kirchhof. Doch wie es das Unglück wollte mit den beiden, auf ihrem Weg übersahen sie eine frisch ausgehobene Grube und fielen hinein. Nach kurzen Versuchen wieder herauszuklettern, gaben sie auf und gaben sich dem tiefen Schlaf hin. Am nächsten Morgen wird zuerst der Schäl wach, schaut nach rechts, schaut nach links, sieht seinen schlafenden Kumpel Tünnes, dann schaut er nach oben und sieht Himmel, zum Glück. Dann erhebt er sich, guckt über des Grabes Rand und ruft: Tünnes! Tünnes, wach auf! Heute ist Ostern! Und wir sind die Ersten, die auferstehen. Sie ahnen es, das Thema des heutigen Sonntags ist das leere Grab. Nach dem Sabbat kamen in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich entstand ein gewaltiges Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab und trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie der Blitz. Und sein Gewand war weiß wie der Schnee. Die Wächter begannen vor Angst zu zittern und fielen wie tot zu Boden. Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er lag. Dann geht schnell zu den Jüngern und sagt zu ihnen: Er ist von den Toten auferstanden. Er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab und eilten voller Furcht und großer Freude zu seinen Jüngern, um ihnen diese Botschaft zu verkündigen. Plötzlich kam ihnen Jesus entgegen und sagte: Seid gegrüßt. Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Es ist wahrscheinlich nichts unvorstellbarer, als dass das Leben, also das biologische Leben, das wir haben, stärker ist als der Tod. Und wahrscheinlich ist nichts schöner als die Hoffnung, dass am Ende Liebe, Leben, Hoffnung und Glauben stärker ist und keine vergänglichen Kräfte diese vier überwältigen können. Das Evangelium dieses Ostertages legt Zeugnis für das Leben, für den Glauben, für die Liebe und für die Hoffnung ab. Und es erzählt, wie der Glaube begonnen hat, nämlich durch die ersten Begegnungen der Jünger mit Jesus in Galiläa. Und es erzählt, wie die Liebe der Frauen sie dazu nötigt, den Leichnam Jesu zu salben und ihm die Barmherzigkeit zu geben, die man einem großen Toten eben erweist. Und wie die Hoffnung dann neu entfacht wird, dass die Sache Jesu noch nicht zu Ende ist. Die Geschichte vom leeren Grab lenkt den Blick am frühen Morgen des ersten Tages der Woche nach dem Festtag auf die Frauen. Von den Frauen ist bisher im Evangelium wenig die Rede gewesen. Die Evangelisten, zumindest als es jetzt schon spät ist im Evangelium, geben ihnen aber diese besondere Bedeutung. Sie verwehren ihnen nicht diesen spektakulären Auftritt, dass sie die Ersten sind, die davon erfahren, dass Jesus auferstanden ist. Und dass der Engel extra für sie sagt, fürchtet euch nicht und geht zu den Jüngern, um ihnen zu berichten, dass Jesus auferstanden ist. Die, die unter dem Kreuz, die Letzten, sie sind am Sonntagmorgen die Ersten. Viele der Männer sind nach und nach geflohen und verbergen sich auch jetzt noch nach der Kreuzigung an einem geheimen Ort. Sie wollen ihr Handeln überlegen. Und während die Frauen um Jesus trauern, trauern die Männer um sich. Die Frauen tun das Nächstliegende. Sie kaufen Salben und wollen dem Toten die letzte Ehre geben. Sie wissen, wo Jesus begraben worden ist, denn sie waren dabei. Und deshalb wissen sie auch, wohin sie in aller Herrgottsfrühe gehen müssen, nach der Sabbatruhe, um ihn zu betrauern und zu salben. Zwei Frauen gehen voran. Maria aus Magdala und die andere Maria, wahrscheinlich die Mutter des Jakobus und Josef und damit die Mutter der Halbbrüder von Jesus. Ihnen verkündigt der Engel die Auferstehung. Sie waren am Grab. Doch der Engel sagt ihnen, dass das Grab leer ist. Sie sehen es selbst. Auf dem Rückweg dann, immer noch mit den ungebrauchten Salben in der Hand, aber mittlerweile ohne die Sorge des Hinweges, wer wälzt denn den Stein von des Grabes Tür, begegnen sie ihm dann selbst. Sie haben nicht nur gesehen, wo er eigentlich hätte liegen müssen, sondern sie sehen, dass er tatsächlich lebendig ist und sprechen kann. Sie können seine Füße anfassen und sie fallen vor ihm nieder. Der eigentliche Skandal am Grab ist ja, dass es voll war. Darüber trauern die Jünger. Sie trauern darüber, dass Gott sterben kann. Dass Gott tatsächlich tot in ein Grab gelegt werden kann. Das ist eigentlich nicht möglich. Das darf nicht sein. Aber der eigentliche Anstoß für uns Menschen ist das leere Grab. Denn das können wir uns nicht vorstellen, dass das, was mal voll war und besetzt durch einen Toten, plötzlich wieder leer ist. In den 90er Jahren hat ein Theologe das letzte Mal, denke ich, bisher durch Aussagen großes Aufsehen erregt, dass er die Zweifel am leeren Grab nochmal von profunder Seite genährt hat. Jesus sei nicht aus dem Grab entkommen, Jesus sei im Grab verwest. Wäre das Grab aber voll und Jesu Körper im Grab verwest, dann wäre der Auftrag des Engels, geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, er ist auferstanden, eine nett gemeinte Tröstung, aber gleichzeitig eine Aufgabe, eine Interpretationsaufgabe. Ein volles Grab und Jesus sei auferstanden, das passt nicht zusammen. Also haben die Jünger dann eine Aufgabe, sich zu überlegen, wie trotz der verwesenden Leiche seine Wirkung weitergehen kann. Doch mit dem leeren Grab im Rücken des Engels und der Einladung, sich selber zu vergewissern, schaut doch, es ist tatsächlich keiner mehr da, der verwest, keiner mehr in Grabtüchern, keinen, den ihr salben könnt, dann kann man nicht das leere Grab umdeuten, sondern da muss man seinen Anstoß verändern. Man könnte ja denken, die Jünger haben ihn herausgeholt und versteckt, in der Absicht, seine Botschaft nun ohne ihn voranzutreiben. Genau deshalb kommen auch nur die Frauen an das Grab, weil die Jünger sind noch müde. Die haben nämlich die ganze Nacht geschuftet und sie haben ihn irgendwo anders vergraben. Sie haben uns aber noch nicht eingeweiht. Ich rede dummes Zeug. Es wäre ein leichtes gewesen, dem ganzen Jesus-Spuk den Boden zu entziehen, wenn man tatsächlich in den Garten gehen kann, auf das volle Grab hinweisen kann, den Stein beiseite rollen kann und sagen, Ede Otze, er stinkt doch. Ihr seht es doch, ihr riecht es doch. Was hört ihr euch selber reden von der Auferstehung? Überzeugt euch doch. Es gab jetzt kurz vor Ostern einen kleinen Beitrag in der Bild-Zeitung. Sie haben es wahrscheinlich gelesen. Hier liest keiner Zeitung, oder? Daniel Böcking, Lifestyle-Redakteur der Bild-Zeitung, hat geschrieben, Ostern habe ihm das Leben gerettet. Als Kind hieß Ostern Eier suchen und Geschenke. Als Jugendlicher Saufgelage am Osterfeuer. Als junger Erwachsener super verlängertes Wochenende. Heute, er ist mittlerweile 41, ist für mich Ostern, ich zitiere, das wichtigste Fest, weil für mich der, den wir feiern, zum Lebensretter geworden ist. Und das kam so. Wie Milliarden andere habe ich immer ein bisschen an Gott geglaubt. Jesus aber war mir dabei nicht so wichtig. War er Gottes Sohn? War er ein netter Mensch? Eher egal. Und dann kam auch in dieser Geschichte hat eine Frau eine besondere Bedeutung, kam eine Christin zu ihm und die hat ihm die Osterbotschaft nochmal genau auseinandergeklamüsert und hat ihm seine Fragen beantwortet. Jesus sei auferstanden, weil Gott gerecht sei. Deshalb musste er die menschliche Schuld bestrafen, aber den Menschen entgehen lassen und Gerechtigkeit wiederherstellen. Aus Liebe zu uns übernahm aber der Mensch gewordene Gott die Aufgabe am Kreuz selbst. Mit der Auferstehung hat Jesus den Tod besiegt. Kein weiteres Opfer ist nötig, auch keins dieses Bildredakteurs. Er sei frei, schreibt er, frei für Gott, frei für den Nächsten, frei für sich selbst, frei zur Liebe. Ostern ist für Christen also nicht bloß Tod und Auferstehung. Ostern ist Vergebung, Befreiung, ultimativer Liebesbeweis. Die Osterbotschaft, soweit, die Frauen hörten, fürchtet euch nicht. Mit diesen Worten, fürchtet euch nicht, sollen sie zu den Jüngern gehen und ihnen sagen, sie sollen sich jetzt nicht mehr weiter einmauern an ihrem geheimen Ort, wahrscheinlich der Ort, wo sie schon Abendmahl gefeiert haben, wo noch die Erinnerung festsitzt an Jesus, den Lebendigen, sondern sie sollen nach Galiläa gehen. Warum zurück nach Galiläa? Warum Galiläa? Weil der Engel es sagt und mit Engeln diskutiert man nicht. Nein, weil in Galiläa alles begonnen hat. In Jerusalem, da steht das Kreuz. In Bethlehem, da steht die Krippe. Beides die Region von Judäa. Aber in Galiläa, da sind sie Jesus das erste Mal begegnet. Da sind sie zu Jüngern geworden. Da sind sie im Glauben alphabetisiert worden. Da haben sie das erste Mal sich die Frage gestellt, wer ist dieser Jesus? Könnte es sein? Habt ihr auch den Eindruck? Bin ich richtig mit meiner Annahme, es könnte sein, er ist der Christus? Und jetzt schickt er sie dorthin zurück. Es soll dort weitergehen, wo es den Anfang genommen hat. Der Weg nach vorne zurück. Der Weg zurück, indem man dann nach vorne geht. Weil in Galiläa alles begonnen hat. Die Frauen haben diese österliche Begegnung mit Jesus in der Nähe des leeren Grabes, noch in Jerusalem gehabt. Die Männer, die immer noch trauern, werden sie in Galiläa haben. Und deshalb müssen sie diesen Weg erstmal zurückgehen. Warum trauern wir? Könnte es sein, dass Jesus uns immer schon Andeutungen davon gegeben hat, dass er auferstehen wird? Wer ist dieser? Und schon auf dem Wege bekommen sie die barmherzige Zeit geschenkt, die sie brauchen, um ihr Leben unter einem neuen Licht zu sehen. Sie bekommen all das, was bisher schon geschehen ist, in eine neue Perspektive gestellt. Und die größte Motivation haben die Jünger von der Auferstehung. Sie sind danach wie verwandelt. Und deshalb ist auch das Grab leer. Denn der, der ihnen da begegnet, der macht aus trauernden, um sich selbst bekümmerten Menschen, Menschen, die woanders hingehen und zu anderen hingehen, um für Liebe, Hoffnung, Glauben einzustehen. Jesus und der Tod, das sind die Antagonisten, das sind die, die gegeneinander sind. Jesus oder der Tod, nur einer kann Recht haben. Das ist der entscheidende Kampf. Und der Tod dachte schon, er hätte es gemacht. Er könnte Jesus als Leichnam festhalten. Und es wird immer wieder Zweifler geben, die auf ihrem Weg nach Galiläa zurück sagen werden, ja, mein Grab wird voll bleiben. Ich werde nicht auferstehen. Die Hoffnung ist kleiner. Der Glaube ist schwächer. Die Liebe wird verlieren. Doch das Grab ist leer. Und Christen bleiben keine Träumer. Was bleibt? Sie sollen nach Galiläa gehen. Wir sollen nach Galiläa gehen. Dort, wo der Glaube begonnen hat, dort wird er sich immer wieder auch erneuern. Im Garten, wo das leere Grab ist. Und auf dem Weg nach Galiläa, wo wir überlegen können, was bedeutet diese Auferstehungsbotschaft für unser tägliches Leben? Was uns bleibt für die Zukunft, wird immer wieder an den Anfang unseres Glaubens zurückverlegt. Denn dort wird vorstellbar, wie das Leben plötzlich unter den Anzeichen des Lebens der Auferstehung, stärker ist. Dort werden Hoffnung und Liebe größer als alle vergänglichen Kräfte sein. Schon jetzt hier, in unserem Galiläa. Amen.